Herzlich willkommen zur Guten Morgen-Stern-Sendung, den Kurznachrichten am Freitag, den 21. März. Nordrhein-Westfalen hat ein Problem mit rechter Hasskriminalität im Internet. Der Innenminister Herbert Reul veröffentlichte das erste Lagebild Rechtsextremismus und wird dabei sehr deutlich in seiner Wortwahl. Der Rechtsextremismus bleibt die größte Gefahr für unsere Demokratie. Wir sehen, dass er sich modernisiert hat. Heute weniger Glatze und Springerstiefel, dafür mehr Kurzvideos, Gaming und Active Clubs. Der Rechtsextremismus sei gerade für junge Leute zu einer Art Erlebniswelt geworden, warnt Reul. Die Straftaten der politisch motivierten Kriminalität im Bereich Rechts stiegen innerhalb nur eines Jahres um 60%, von 3.459 Straftaten im Jahr 2023 auf 5.641 im vergangenen Jahr. In 78% der Fälle waren das Propagandadelikte und Volksverhetzung, aber auch 154 Gewalttaten, im Vorjahr 116, zumeist Körperverletzung. Das ist ein Anstieg um 33%. Der Deliktbereich Hasskriminalität wuchs um 43%, von 1.432 auf 2.049 Straftaten. Der Anteil der Tatverdächtigen zwischen 14 und 17 Jahren hat sich innerhalb eines Jahres von 100 auf 287 Jugendliche erhöht. Der rechte Lifestyle ködere vor allem junge Menschen, die auf der Suche nach Anerkennung und Zusammenhalt seien, so Reul. Der Minister weiter, in sogenannten Active Clubs werden junge Leute mit Spaß und Aktivitäten in eine rechtsextreme Erlebniswelt gezogen. Hier geht es laut Bericht erstmal um Kampfsport, Wandern oder Musikabende, dann würden die Mitglieder motiviert, politisch aktiv zu werden. Der Rechtsextremismus gehe heute strategischer vor, statt Ausländer raus heiße es nun Remigration, es werde zu Abschiebepartys geladen, warnte Reul. Die Radikalisierung findet immer öfter online statt, etwa durch die virale Verbreitung des mit rechtsextremer Botschaft neu getexteten Popsongs L'amour toujours, den eine Gruppe junger Leute auf Sylt gegrölt hatte. Einige werden sich erinnern, Lola Weipert kommentierte es mit den Worten, es sei das schlimmste Video, was sie in ihrem Leben je gesehen habe. Das Lied finde sich nun als Meme in extremistischen Kurzvideos auf Instagram-Stories oder TikTok. Reul zuletzt, wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Das ist nur alte Ideologie in neuem Gewand. Rechtsextremisten halten sich durch Hass und Hetze am Leben. Dem dürfen wir keinen Raum geben. Die Radikalisierung finde nicht mehr in der dunklen Kneipe statt, sondern da, wo junge Leute sind. Nachdem Friedrich Merz mehrere Wahlversprechen gebrochen hat, will die SPD auch sämtliche Pläne für Abweisungen an den Außengrenzen blockieren. Die Union drängt auf eine Zurückweisung all jener, die ohne Asyl nach Deutschland einreisen. Die SPD fordert eine Einbindung der Nachbarstaaten. Ralf Stegner, im Internet auch als Pöbelralle bekannt, äußert sich ebenfalls dazu. Eine künftige Koalition werde weder europäisches Recht brechen und die gerade erreichte europäische Einigung gefährden, noch mit unseren Nachbarn Konflikte verschärfen, wo gerade jetzt Zusammenarbeit geboten ist. Demnach gibt es Streit über die Frage, ob Deutschland seine EU-Nachbarstaaten über die Zurückweisung vorab nur informieren oder deren Einwilligung einholen müsse. Österreich hatte angekündigt, die Zurückweisung an der Grenze nicht zu akzeptieren. Auch in der Hauptstadt Berlin nimmt der Wahnsinn weiter seinen Lauf. Der regierende CDU-Bürgermeister Kai Wegner begrüßte die Entscheidung zur Schuldenbremse. Berlin braucht Geld. Die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey von der SPD kündigte daher an, einen Notfallkredit für die Geflüchtetenkosten aufnehmen zu wollen. Wir planen unseren Landeshaushalt für 2026 und 2027 unter der Annahme, auf weitere Kredite zurückgreifen zu können, erklärte sie. Die vom Bundestag beschlossene Neuregelung gewährt den Bundesländern weitgehende Entscheidungsfreiheit bei der Verwendung der neuen Kredite. Damit kann der Senat selbst festlegen, wofür das Geld eingesetzt wird. Auch zur Finanzierung der Migrationskosten. Doch die Neuverschuldung birgt Risiken. Kritiker warnen, dass mit den Krediten lediglich Haushaltslöcher gestopft werden, die durch politische Fehlentscheidungen selbst verursacht wurden. Die finanzielle Belastung durch unkontrollierte Zuwanderung sei absehbar gewesen, gehandelt habe man jedoch nicht. Auch in Thüringen wird die CDU mit der Realität ihrer linken Koalition konfrontiert. Es war eines der zentralen Versprechen der Thüringer CDU im Wahlkampf und es steht schwarz auf weiß im gemeinsamen Koalitionsvertrag sowie im 100-Tage-Programm. Der erste Abschiebeknast für Flüchtlinge im eigenen Bundesland. Doch jetzt wurde das Kernprojekt für eine Wende in der Migrationspolitik auf Druck der Linkspartei aus dem geplanten Haushalt für 2025 gestrichen. Der Grund für den Rückzieher, die Brombeer-Regierung aus CDU, SPD und BSW, hat im Landtag keine Mehrheit. Sie sind mit 44 von 88 Sitzen auf mindestens eine Stimme von der Opposition angewiesen. Da die CDU eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließt, muss da ein Deal mit der Linkspartei her und die wollen nicht mitmachen. Die ersten Thüringer Kommunen laufen bereits Sturm. Der SPD-Landrat Matthias Jendricke aus dem Kreis Nordhausen äußerte sich gegenüber der Bild-Zeitung: Dieser Haushaltskompromiss gefährdet unsere Sicherheit. Ich bin fassungslos, wie nach den wiederholten Anschlägen von ausreisepflichtigen Asylbewerbern mit unserer Sicherheit gespielt wird. Von den regierungstragenden Fraktionen hätte ich mir mehr Stehvermögen bei den Verhandlungen erwartet. Jendricke stellt klar: Jeder, der sich hier in unserem Land eine Zukunft aufbauen und sich integrieren will, bekommt meine Unterstützung. Aber wer unsere Kultur und Lebensweise verhöhnt oder sogar Straftaten begeht, muss wieder gehen. Wenn nicht freiwillig, dann auch durch zwangsweise Abschiebungen. Das ist mein Job als zuständiger Behördenleiter einer Kreisverwaltung. Ich habe allein in meinem Landkreis 7 kriminelle Flüchtlinge, die in Abschiebehaft gehören, für die aber Haftplätze fehlen, so der SPD-Landrat. Laut Jendricke mietet Thüringen derzeit nur einen einzigen Abschiebehaftplatz in Rheinland-Pfalz. Die Folge: Jedes Jahr scheitern in Thüringen hunderte Abschiebungen, weil ausreisepflichtige Asylbewerber nicht angetroffen werden können. Die CDU wollte deshalb 2 Millionen Euro für eigene Haftplätze in der JVA Arnstadt inklusive des nötigen Personals zur Verfügung stellen. Noch vor wenigen Tagen versprach CDU-Fraktionschef Andreas Bühl: Wir werden von diesem Ziel nicht zurückgehen. Die CDU hofft nun auf mehr Geld durch das geplante Schuldenpaket aus Berlin. Die CDU steht überall in Deutschland vor den Trümmern der erzwungenen Brandmauer. Statt ihre Politik gemeinsam mit der AfD umzusetzen, geht man faule Kompromisse mit linken Parteien ein und begräbt ein Wahlversprechen nach dem anderen. In der Türkei gibt es wieder Massenproteste gegen den Präsidenten Erdogan. Der Grund diesmal: die Verhaftung seines mächtigsten Rivalen Ekrem İmamoğlu. Oberbürgermeister von Istanbul und Dutzende weiterer Mitarbeiter seiner Verwaltung. Der populäre Politiker der oppositionellen CHP wurde am Mittwoch verhaftet und seine Wohnung durchsucht. Der Vorwurf: Korruption und Kontakte zur kurdischen Arbeiterpartei PKK, die vom türkischen Staat als Terrororganisation eingestuft wird. Neben der Inhaftierung wurde İmamoğlu das Diplom aberkannt und seine Baufirma beschlagnahmt. Der Uni-Abschluss ist Bedingung für das Amt als Staatspräsident, nicht aber für das Amt des Oberbürgermeisters. Kritiker und auch die CHP-Führung halten die Vorwürfe von Regierung und Justiz für frei erfunden. İmamoğlu und die gesamte Opposition sollten durch Razzia und Verhaftung entmachtet und diskreditiert werden. Am kommenden Sonntag soll der CHP-Politiker zum Präsidentschaftskandidaten seiner Partei gegen Erdogan nominiert werden. Ein erster Schritt zur möglichen Entmachtung des Dauerstaatsführers Erdogan, der die Türkei seit 2003 zunächst als Ministerpräsident und seit 2014 als Präsident anführt und seine Macht mit immer neuen Verfassungsänderungen ausbaute und erweiterte. Auf Twitter rief İmamoğlu zum Widerstand auf: Der Wille der Bevölkerung kann nicht durch Einschüchterung und illegale Handlungen zum Schweigen gebracht werden. Der Tyrann Erdogan und seine Unterstützer würden eines Tages vor der Justiz zur Verantwortung gezogen werden. Er kämpfe weiterhin für Recht und Freiheit. CHP-Chef Özgür Özel kündigte an, İmamoğlu werde trotz der Inhaftierung am Sonntag zum Kandidaten gewählt. Erdogans Regierung nimmt die Drohung offenbar ernst. Um möglichen Protesten vorzubeugen, wurde der Zugang zu sozialen Netzwerken wie X und YouTube blockiert. In Istanbul wurden 2 U-Bahn-Linien gesperrt, darunter auch die Station auf dem Taksim-Platz, der traditionell für regierungskritische Demonstrationen genutzt wird. Die Bundesregierung wertete das Vorgehen gegen İmamoğlu und seine Mitstreiter am Mittwoch als Rückschlag für die Demokratie in der Türkei. SPD-Chef Klingbeil erklärte: Sie müssen sofort freigelassen werden. Politische Willkür darf nicht die Zukunft der Türkei bestimmen. Auch die Wirtschaft der Türkei leidet enorm unter den Vorkommnissen. Der Leitindex stürzte um fast 7% ab und die Lira fällt auf den historisch niedrigsten Kurs. Gegenüber der Bild vergleicht ein Türkei-Experte Erdogan mit Putin. Sie seien Brüder im Geiste und die Repression gegen Oppositionelle und Journalisten hätten in letzter Zeit massiv zugenommen. In den USA hat Präsident Trump Gelder der Universität von Pennsylvania eingefroren. Der Grund dafür? Sie haben einen biologischen Mann, eine sogenannte Transfrau, im Schwimmteam der Frauen antreten lassen. Nun hält die US-Regierung 175 Millionen Dollar für die Hochschule zurück. Die US-Regierung hat angekündigt, die 175 Millionen Dollar an Bundesmitteln für die Pennsylvania State University zunächst auszusetzen. Das geht aus einer Mitteilung des vom Weißen Haus betriebenen Ex-Accounts Rapid Response 47 hervor. Die Entscheidung beruhe auf der Politik der Hochschule, Frauen zu zwingen, im Sport mit Männern zu konkurrieren, heißt es dort. Weitere Details wurden offiziell zunächst nicht genannt. Allerdings berichteten mehrere US-Medien unter Verweis auf einen hochrangigen Offiziellen, die Entscheidung stehe in Zusammenhang mit der früheren Aufnahme der Transathletin Leah Thomas in das Damenschwimmteam der Universität. Es handle sich um eine unmittelbare, proaktive Maßnahme, um die Finanzierungsströme für die Universität zu überprüfen. Ausgesetzt worden seien Gelder des Gesundheits- und Verteidigungsministeriums. Die Universität, welche eine der ältesten staatlichen Hochschulen der USA ist, teilte mit, man habe die Berichte über den Stopp der Förderung zur Kenntnis genommen. Eine offizielle Mitteilung habe man bisher aber nicht erhalten, auch sei man bislang nicht von der Regierung über Einzelheiten in Kenntnis gesetzt worden. Wir haben uns in der Vergangenheit und auch heute noch in voller Übereinstimmung an die Vorschriften gehalten, teilte die Universität weiter mit. Trump hatte bei seinem Amtsantritt ein Dekret unterzeichnet, das Männer vom Frauensport in den USA ausschließen soll. Demnach droht Bildungseinrichtungen der Entzug von Bundesmitteln, wenn sie Männer in Frauenteams antreten lassen. Auch Schulen, die Männern Zutritt zu den Umkleiden von Frauen gewähren, können sanktioniert werden. Der jetzt angekündigte Stopp der Mittel für die Pennsylvania State University in Zusammenhang mit dem Dekret direkt steht, ist derzeit aber noch unklar. Deutschland soll klimaneutral werden, dazu zählt auch die Polizei. In Baden-Württemberg sind insgesamt 136 Fahrzeuge vom Typ Audi Q4 e-tron 45 Quattro im Polizeieinsatz. Ein Prestigeprojekt der grün-schwarzen Landesregierung. Im Ländle soll die Verbrecherjagd besonders klimafreundlich ablaufen. Auslöser war die neue E-Auto-Flotte des CDU-Innenministers Thomas Strobel. Sie galt als Investition in unser aller Sicherheit und auch in Sachen Klimaschutz. Die Polizei Stuttgart selbst teilt in den sozialen Medien folgende Nachricht. Neues Elektrofahrzeug. Unsere Fahrzeugflotte fährt ab sofort auch den Audi Q4 e-tron. Mit einer Reichweite von 540 Kilometern kann er auch bei längeren Strecken unterstützen. Unsere Flotte wird regelmäßig erneuert. Wie gefällt euch unser Fahrzeug? Eure Hashtag Polizei Stuttgart. In den Kommentaren gab es viel Spott und Häme. Die Polizei antwortete auf den Großteil der Kommentare häufig auch in einer sarkastischen Form. Realistisch ist eine Reichweite bei einem solchen Fahrzeug und normaler Fahrweise von etwa 400 Kilometern. Wenn es dann an die Verbrecherjagd geht und das Auto auch rasant bewegt werden soll, dann liegt man schnell mal bei weniger als 300 Kilometern. Im Winter kann man sogar noch mal deutlich darunter liegen. Dazu kommt die Ausrüstung in den Polizeifahrzeugen, welches das Gewicht zusätzlich erhöht. Ralf Kusterer, Chef der Landespolizeigewerkschaft, mahnt an, teilweise ist es so, dass E-Fahrzeuge über Nacht auf der Dienststelle aufgeladen werden, tagsüber ist die Leistung dann aber schon schnell wieder aufgebraucht. Die Folgen? Einsätze müssten abgebrochen werden, Streifenbeamte verbrächten ihre Dienstzeit teils nicht mit der Verbrecherjagd, sondern an der Ladesäule. Bild liegt exklusiv die Antwort des Ministeriums auf einen Antrag der innenpolitischen Sprecherin der FDP-Fraktion Julia Goll vor. Darin heißt es, in den Fällen, in denen Tankvorgänge bei öffentlichen Ladestellen anfallen, können Polizeibeamte beispielsweise durch die Nutzung von zur Verfügung gestellten persönlichen Mobilfunktelefonen Recherchen durchführen oder eine teilweise Vorgangssachbearbeitung vornehmen. Sie sollen also am Handy an der Ladesäule arbeiten. Goll kritisiert weiter, groteske Vorschläge, die mit ernsthafter Polizeiarbeit nichts zu tun haben. Auch Gewerkschafter Kusterer hält die dienstlich gestellten Mobiltelefone für das Car Office für ungeeignet. In der Realität sitzen zwei Beamte im Fahrzeug und hören im Funk, wie eine andere Streife um Hilfe ruft. Beamte, die eine geringe Restreichweite feststellen, sollen dies laut Ministerium melden. Wie oft die Akkufalle zu einem Sicherheitsrisiko wird, ist aber nicht bekannt. Eine auf dieses Phänomen bezogene statistische Erfassung von Verfolgungs- oder Einsatzfahrten bei der Polizei Baden-Württemberg finde nicht statt. Greenpeace wurde in den USA verurteilt. Zu einer Geldstrafe in Höhe von 300 Millionen US-Dollar. Eine Jury in North Dakota befand Greenpeace wegen Verleumdung und weiterer Ansprüche eines Pipeline-Unternehmens im Zusammenhang mit Protesten gegen die Dakota Access Pipeline für schuldig. Vertreter von Greenpeace erklärten, die Lage sei ein kritischer Test für die Meinungs- und Protestfreiheit des ersten Verfassungszusatzes und könne die Zukunft der Organisation gefährden. Die neunköpfige Jury sprach dem in Dallas ansässigen Unternehmen Energy Transfer und dessen Tochtergesellschaft Dakota Access Schadensersatz in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar zu. In der Klage wurden Greenpeace International, Greenpeace USA und dem Finanzierungsarm Greenpeace Fund Inc. Verleumdung, Hausfriedensbruch, Belästigung, zivilrechtliche Verschwörung und weitere Handlungen vorgeworfen. Der Fall geht auf Proteste in den Jahren 2016 und 2017 gegen die Dakota Access Ölpipeline und die Missouri-Flussquerung oberhalb des Reservats des Stammes der Standing Rock Sioux zurück. Der Stamm lehnt die Leitung seit Jahren als Risiko für seine Wasserversorgung ab. Die mehrere Bundesstaaten umfassende Pipeline transportiert seit Mitte 2017 Öl. Die Anwälte der Greenpeace-Organisation sehen das erwartungsgemäß ganz anders. Sie sagen, es gebe keine Belege für die Anschuldigungen. Die Anwälte kündigten an, in Berufung gehen zu wollen. Sollte das Urteil rechtskräftig werden und Greenpeace das Verfahren verlieren, könnte es das Aus für die Organisation bedeuten. Das waren die Meldungen am Freitag. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr hier in Zukunft nichts verpassen wollt, dann könnt ihr mir gerne folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns hier morgen früh wieder. Ich sage Tschüss und bis dahin, macht's gut.